Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast, den ich wieder mal ein bisschen habe schleifen lassen in den letzten Wochen, muss ich sagen. Aber ich hatte ja schon mal einen Gast versprochen und heute ist es endlich soweit. Und es passiert ja nicht aller Tage, dass man einem Menschen begegnet, wo man das Gefühl hat, man kann sich ganz toll unterhalten über alles Mögliche. Und genau das möchte ich heute in dieser Ausgabe auch tun. Und zu Gast ist Menel Arab. Menel, schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, schön hier zu sein.
Menel, wir haben uns ja während deines Praktikums bei Radio Herne kennengelernt und mir war so positiv bei dir aufgefallen, wenn man dir etwas Privates, etwas Persönliches erzählt, dauert das bei dir nur wenige Sekunden, du analysierst das und hast dann auch sofort eine Einschätzung parat. Das ist jetzt eigentlich nicht selbstverständlich. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
Nee, tatsächlich nicht. Mir wird das tatsächlich, also was mir immer gesagt wird, ist, dass ich eine sehr eigene Art habe, die Welt zu sehen. Im Sinne von, ich betrachte sie aus einem anderen Blickwinkel. Also jetzt vielleicht nicht wie, keine Ahnung, Leute aus meiner Altersgruppe. Ich bin ja 21 und da werden Dinge viel einfacher betrachtet. Ich fange aber an, sie zu hinterfragen, zu gucken, was steckt da überhaupt hinter? Wie meint mein Gegenüber das? Kann manchmal ganz cool sein, manchmal aber auch ein wenig anstrengend.
Da sind wir bei dem Thema Tiefgang. Den hast du auf jeden Fall. Du sagst so, andere in deinem Alter sehen das alles ein bisschen einfacher. Das ist sicherlich auch, sag ich mal, normal, weniger problembelastet, sondern easy going. Und du machst dir schon mehr Gedanken. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du jetzt sagen würdest, das ist so ein Ding, wo du anders drüber nachdenkst als andere in deinem Alter?
Oh, boah, das ist jetzt schwierig, so ein Beispiel auf einmal zu finden. Stell mir mal eine Frage, dann kann ich es vielleicht einfacher finden.
Ich habe dir jetzt eine gestellt. Das
war die, jetzt hast du mich erwischt.
Machen wir es mal so rum. Wir werden ja sicherlich in dieser Folge auch auf eines deiner Wunschthemen zu sprechen kommen, Diskriminierung nämlich. Mhm. Was unterscheidet deine Denkweise zum Thema Diskriminierung von der von anderen Leuten?
Mir ist es ganz wichtig, tatsächlich den Hintergrund herauszufiltern. Also klar, Diskriminierung ist auf gut Deutsch gesagt einfach scheiße und das verletzt Menschen, das bringt Menschen auseinander. Aber es hilft halt nicht einfach nur das Symptom zu sehen, also die Diskriminierung an sich, sondern woran liegt es überhaupt? Was führt Menschen überhaupt da, so diskriminierend zu sein, so intolerant zu sein? Und da ist es mir halt ein persönliches Anliegen, einfach dahinter zu blicken, zu gucken, wo liegt die Wurzel sozusagen dieses Übels und nicht, okay, ja, es ist nicht schön und wir gehen jetzt dagegen an.
Das, was wir hier gerade hören, das ist diese Klimaanlage da oben, die gibt zwischendurch mal solche Geräusche ab hier im Studio.
Du hast auch gegen Diskriminierung.
Genau. Ja, interessantes Thema. Vor allem, es macht ja nicht nur Sinn, über Diskriminierung zu sprechen, sondern die Frage ist ja auch, wo kommt sie eigentlich her und warum ist sie in so vielen von uns drin? Aber das machen wir gleich. Du hast eigentlich so ein bisschen den Vogel abgeschossen bei uns im Sender an deinem zweiten Tag. Ja, doch, die Geschichte muss ich erzählen. An deinem zweiten Tag hast du angerufen und gesagt, du kommst etwas später, weil du eine verletzte Taube aufgelesen hast. Und dann haben wir ja so scherzhaft gesagt, andere Praktikantinnen und Praktikanten bringen, weiß ich nicht, Kuchen mit oder so, du bringst eine kranke Taube mit. Wie kommt es dazu? Engagierst du dich im Tierschutz?
Ja, also das Tierschutz war halt schon, also ich erinnere mich so, tatsächlich war mein erster Berufswunsch immer Tierärztin zu werden. Bis ich herausgefunden habe, dass man als Tierärztin auch Tiere einschläfern muss. Dann habe ich den relativ schnell abgelegt, aber ich war halt schon immer, dass ich mit Tieren sehr empathiert habe, weil sie, also ich finde sie auf der einen Seite klar süß und kuschelig und niedlich, aber vor allem auch dieses, der Beschützerinstinkt geht bei mir da total los, weil wenn man sich das Tierschutzgesetz in Deutschland ansieht, da ist da halt viel Aufholbedarf, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Straßentauben es gibt. Tauben sind nämlich eigentlich keine Wildtiere, sondern Haustiere. Und das sind so Dinge, mit denen ich mich immer schon so ein bisschen beschäftigt habe, weil das so eine Herzensangelegenheit ist, Tieren auch etwas Gutes zu tun, eine Stimme zu verleihen, weil sie immer noch in der Gesellschaft halt nur als Haustiere oder nur als Nutztiere gesehen haben, aber ich finde, da steckt einfach so viel mehr hinter und so viel Potenzial, was wir einfach nicht erkennen. Und das sehe ich sehr gerne.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich mir einen Hund oder eine Katze zulege, dann ja, gibt es ja auch sowas wie einen Dialog. Ne? Also die Sprache eines Hundes oder einer Katze oder das Wesen einer Katze zu begreifen. Die haben ja auch ihren eigenen Charakter irgendwo. Bei einer Taube würde ich jetzt sagen, wüsste ich jetzt keinen Dialog oder keine Sprache, die ich mit einer Taube sprechen kann.
Ja, weil du da einfach keine Berührungspunkte hast mit der Taube. Du siehst Tauben in der Stadt und siehst vielleicht, wie sie die Stadt verdrecken oder Körner picken, aber da steckt ja so viel mehr hinter. Würden wir annehmen, du hättest anstatt dieses Hundes eine Taube als Haustier, dann würde da ein Dialog stattfinden, dann wäre da eine Verbindung. Wäre der Hund dann auf der Straße, wäre das ganz anders. Wenn ich mir das zum Beispiel in Marokko vorstelle, da haben wir super viele Straßenhunde. Also ich komme ja ursprünglich aus Marokko, beziehungsweise meine Wurzeln liegen da. Und da ist es nicht üblich, dass ein Hund als Haustier gehalten wird. Da werden die auch komplett anders behandelt. Da werden sie wirklich als, ich sag nicht Abfall gesehen, aber als, wie wir hier eine Taube sehen. Als, ja, sie gehören irgendwo dazu zum Straßenbild, werden nicht gern gesehen. Man verbindet sie mit Krankheiten, man verbindet sie mit eventuell auch Tollwut oder auch ähnlichen Dingen. Und da haben die Leute auch keine Berührungspunkte, aber heißt ja nicht, dass der Hund minderwertiger ist. Und das ist jetzt einfach nur umgedreht, wie wir das hier mit der Taube haben, so haben die das dann mit den Hunden.
Jetzt hast du es gerade selber gesagt, deine Wurzeln sind ja in Marokko. Du warst jetzt auch sehr lange in Marokko im Sommer, mehrere Wochen.
Ja.
Und ihr seid mit dem Auto hingefahren, oder?
Ja.
Das ist schon mal sehr, also wir beide haben uns ja mal darüber unterhalten, weil ich habe ja auch so ein paar Places, die ich gerne mal sehen möchte. Ich möchte gerne mal nach Barcelona, Istanbul finde ich auch total toll, Florenz auf jeden Fall. Aber ich bin noch nie in meinem Leben geflogen und ich habe auch wahnsinnig Angst davor. Und da warst du diejenige, die gesagt hat, ja, fahr doch mit dem Auto, ist doch machbar. Und dann hast du erzählt, dass ihr das auch alles mit dem Auto macht. Warum fliegt ihr nicht?
Das ist super teuer. Also als fünfköpfige Familie, damals sechsköpfige, als meine Schwester noch unverheiratet war, sie ist ja mittlerweile ausgezogen, ist das einfach mittlerweile nicht machbar. Und das Auto hat einfach den Vorteil, klar, es ist ein super langer Weg, wir fahren ja wirklich bis nach Spanien durch, also durch Luxemburg, Frankreich und dann zu Spanien und nehmen von dort aus die Fähre nach Marokko. Aber man kann Sachen mitnehmen. Das Auto bietet unglaublich viel Platz. Man muss kein zusätzliches zusätzliches Gepäck bezahlen. Man hat den Vorteil, dass man rasten kann, sich die Pausen individuell einteilen kann. Ich finde auch tatsächlich die Raststätten bzw. die Pausen sind auch immer das schönste Erlebnis an der ganzen Fahrt, weil man da nochmal die einzelnen Standorte noch mal anders betrachten kann, noch mal in die verschiedenen Kiosks im anderen Land gehen kann und da so ein bisschen sozusagen das Land aus einer anderen Perspektive, zwar aus der Autobahnperspektive sehen kann, aber auch das ist irgendwie ganz interessant. Ja, es ist einfach viel günstiger, hat aber natürlich den Nachteil, dass man auf einer längeren Zeit auf engem Raum mit vielen Menschen ist. Und das muss einem schon bewusst sein, dass das schwierig sein kann, aber das kann auch ganz witzig sein.
Ich wollte aber gerade sagen, vielleicht ist das ja auch der Punkt, dieses wir erleben etwas gemeinsam, wir als Gruppe, als Familie, als Freunde, mit wem auch immer man dann im Auto irgendwo hinfährt, das schweißt ja vielleicht auch ein bisschen mehr noch zusammen, ne?
Total. Also da entstehen halt die witzigsten Ideen. Wie verbringt man die Zeit als Geschwister? Wie überbrückt man das? Und wie besteht man die Langeweile? Da muss man kreativ werden, vor allem als Kinder. Wir haben das ja schon, seitdem ich denken kann, sind wir mit dem Auto nach Marokko gefahren. Also ich kann an der Hand abzählen, wie oft wir da mit dem Flugzeug hingeflogen sind.
Und die Vorfreude ist sicherlich auch wesentlich größer, weil man ja länger unterwegs ist. Man nähert sich immer mehr, man sieht mehr, ne, das Ziel kommt immer näher. Und das hat schon so ein bisschen was so ja Abenteuermäßiges an sich, ne?
Ja, also das Ende ist tatsächlich das Anstrengendste, weil dann ist die Luft irgendwann mal raus. Da denkt man sich so, okay, ich möchte einfach nur noch ankommen. Ich finde tatsächlich, der Anfang ist der schönste Teil. Weil da geht's los, da fängt die Freude an. Und ich weiß halt auch, sobald der Urlaub dann zu Ende ist und man zurückfahren muss, freut man sich eigentlich auf den weiteren Hinweg im nächsten Jahr.
Wie habe ich mir Marokko vorzustellen als Land? Ich denke mal, ihr seid ja jetzt nicht als Tourist dahin gefahren, sondern ihr habt ja sicherlich Freunde, Verwandte, Familie noch da irgendwie. Wie ist das Leben in Marokko? Das ist ja jetzt nicht so touristisch, dass ihr in so einem Fünf-Sterne-Hotel wehen, old inclusive oder so, sondern ihr lebt da ja in der Zeit wie die Menschen, die da leben. Ne? Was ist da anders als hier?
Also klar, du kannst da auch die Fünf-Sterne-Hotel besuchen, wenn du da Lust drauf hast. Ist aber nicht authentisch. Ich würde sagen, Marokko ist ein sehr diverses Land. Also super viel Diversität. Keine Stadt ist wie die andere. Klar, es verbindet viel. Viel Tradition, viele Moscheen, Menschen, die unglaublich gastfreundlich sind, die zusammenhalten. Also wenn auch mal ein Auto irgendwo stehen bleibt, dann siehst du wirklich direkt 5 Leute oder so, die direkt zur Stelle eilen und keine Angst haben, da anzupacken. Und super viele Märkte. Also das ist tatsächlich mein persönliches Highlight in Marokko. Du hast da so viele Märkte, so viele Sachen, die du da entdecken kannst, von wirklich Leuten, die irgendwie Schlangen um sich tragen, also dieses komplette Klischee, was dann halt in einigen Teilen auch wahr wird, bis hin zu wirklich Spielaktionen, also wo dann Leute mit ein bisschen Kleingeld irgendwie eine Flasche angeln können, einfach so zum Spaß. Und das findet man hier vielleicht zum Karneval oder irgendwie, wenn Kirmes ist, aber das ist der Alltag. Also man hat alltäglich irgendwie so diese Freizeitaktivitäten, die man vielleicht hier nur auf einem speziellen Event findet.
Du hast gerade die Gastfreundschaft angesprochen. Ich bemerke das sehr oft bei Menschen, die aus dem arabischen Raum kommen oder ihre Wurzeln da haben, dass da Gastfreundschaft ganz anders definiert wird, als jetzt hier so bei uns, die jetzt hier keine migrantischen Wurzeln haben, um das jetzt mal so zu formulieren. Ich finde das immer ganz schwierig, alles zu formulieren. Jetzt kennst du ja alle Seiten. Du kennst Menschen, die aus dem arabischen Raum kommen, beziehungsweise die arabische Wurzeln haben. Du kennst aber auch Menschen, die das eben nicht haben. Würdest du sagen, dass Menschen aus dem arabischen Raum gastfreundlicher sind als jetzt so hier im westlichen Bereich?
Das ist zwar etwas, was ich ungern zugebe, weil ich gerne eher den Menschen an sich sehe als den Hintergrund, aber die kurze Antwort ist ja. Also wenn ich so nach Erfahrungswert gehe, dann sind die Menschen mit arabischen Wurzeln gastfreundlicher. Also nicht unbedingt offener, aber ich würde auch sagen hilfsbereiter, ohne großartig zu hinterfragen. Sondern sie helfen auch wildfremden Menschen, ohne da jetzt unbedingt Angst vor Konsequenzen zu haben, was auch immer da sein kann. Oder sie helfen einfach. Sie sind einfach da.
Also ich bin so sozialisiert als Kind irgendwie. Ich komme auch aus einer Familie, da war das normal, wenn wir Besuch bekamen, auch spontan. Der Besuch war automatisch mit eingeladen, Abend zu essen mit uns. Ne? Der saß mit am Tisch und hat mit gegessen, mit getrunken. Das war völlig normal. Ich beobachte das heute so, dass das so eigentlich gar nicht mehr ist. Also teilweise kriegst du ja noch niemals einen Kaffee angeboten, wenn du irgendwo zu Besuch bist, sondern du bist einfach nur da und fühlst dich wie ein Fremdkörper. Ich finde schon, dass sich da so ein bisschen was tatsächlich verändert hat. Es gibt ja so eine Mentalität, ich weiß nicht, ob das auch für den arabischen Raum gilt. Man sagt das so den Russinnen und Russen nach, dass die dann, wenn Besuch da ist, dass die sagen, wir teilen alles mit dem Besuch. Ne? Also wir verbergen nichts, sondern wir packen alles auf den Tisch, was wir haben, einfach nur auch, damit es dem Besuch gut geht. Ist das so in Marokko auch so?
Na klar. Also ich kenne das nicht anders. Dann werden die Keksplatten rausgeholt, der Tee wird gekocht. Selbst wenn du sagst, ich möchte keinen Tee, gibt es Tee. Oder Kaffee, und wenn du keinen Kaffee oder keinen Tee willst, gibt es immer noch Saft oder Wasser. Also die Leute werden irgendwas finden, was dich anspricht, einfach damit du nicht das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu. Also du wirst auch in Gespräche rein integriert. Es wird gemeinsam gelacht, es wird auch mal gemeinsam geschimpft, oder die Leute sollen sich wohlfühlen. Das ist eigentlich so ein bisschen oberste Devise. So, wo ich tatsächlich sagen muss, ich glaube, das gelingt den meisten Familien sehr gut.
Also ich kenne auch einige Menschen, die arabische Wurzeln haben, so egal jetzt auch ob aus dem Türkischen oder auch aus dem Marokkanischen. Und was mir da so aufgefallen ist, es wird eigentlich gar nicht so groß geredet. Also hier bei uns ist das ja irgendwie dann so, ne, möchtest du einen Kaffee? Ja, gerne. Ne? Möchtest du ein paar Kekse? Ach ja, das wäre nett. Und da stelle ich so fest, das wird gar nicht gefragt, sondern das kommt einfach auf den Tisch und gut ist.
Ja. Was übrig bleibt, bleibt übrig.
Ja.
Also, die Leute sollen sich das nehmen, worauf sie Lust haben, und ja, der Rest wird zurückgepackt. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Also es wird ja nichts verschwendet. Es ist so, es gibt eine Option.
Du hast gerade gesagt, dass du mehr über Dinge nachdenkst als andere junge Menschen in deinem Alter. Hast jetzt so ein bisschen von Marokko erzählt, dass das Leben da ja doch offensichtlich so ein bisschen leichter ist als hier bei uns. So, jetzt nicht so verkompliziert alles irgendwie.
Wenn wir die Politik außen vor lassen.
Ja, die lassen wir mal außen vor. Jetzt kann man natürlich nicht den Schluss daraus ziehen, zu sagen, dass die Menschen in Marokko weniger über sich und ihr Leben nachdenken. Ich denke mal, das tun die auch ordentlich, ne?
Ja, total. Also absolut. Alleine die Armut, die es dort gibt. Also klar, es gibt super viele schöne Aspekte in Marokko, sei es die Natur, sei es sonst die Spots, wo man wirklich einkaufen gehen kann, auf den Markt gehen kann, gut essen kann. Aber die Armut ist nach wie vor ein großes Problem und vielen Leuten geht es nicht gut. Viele Leute kämpfen ums Überleben. Wir haben da in Marokko gibt es kein Bürgergeld, es gibt kein soziales Hilfesystem, wo dass man sagen kann, jo, wir haben hier Kindergeld, die Familien werden unterstützt. Nein, die Familien sind auf ihre Familien angewiesen und auf Bekannte. Andererseits können die sehr schwer überleben. Und das ist halt auch ein Teil der Realität dort im Land.
Das heißt, das ist dann so diese Tradition, dass die Älteren oder die Alten von den Jungen gepflegt werden und dass die Stärkeren für die Schwächeren da sind innerhalb der Familie auch.
Ja, anders geht das nicht. Also ich formuliere es mal sehr drastisch, eine andere Überlebenschance gibt es da nicht. Außer natürlich, die finden Arbeit, aber wenn du, keine Ahnung, 70 bist und schwach bist, vor allem dann auch wenig Geld zur Verfügung hast, keine Connections, finde Arbeit.
Wie ist das denn so bei den jungen Menschen in Marokko? Sehen die da für sich eine Perspektive in dem Land oder zieht es die auch in andere Länder, dass die sagen, ich versuche mein Glück lieber in einem anderen Land?
Ach, die meisten wandern aus. Also das würde ich tatsächlich so formulieren. Die meisten heiraten, versuchen sich, das ist leider ein Klischee, das ich nicht ganz verneinen kann. Viele wandern aus, holen oder heiraten in dem Fall, holen sich ein Visum und versuchen hier ihr Glück. Ich meine, das sieht man ja auch ganz oft, so wenn man sich die Migrantenbewegung aus Marokko ansieht. Die Altersspanne sind meistens junge Männer, so Anfang 20, die dann ihr Glück hier versuchen.
Wir haben ja hier auch in Herne, hier haben wir ja auch eine marokkanische Community. Mhm. So, und ich beobachte, kenne ja auch junge Marokkanerinnen und Marokkaner, oder nein, sind ja Deutsche, die aber marokkanische Wurzeln haben, die hier geboren sind. Ja. Dass da aber trotzdem so diese Community da ist, ne? So, die haben ja ihre marokkanischstämmigen Freundinnen und Freunde und wissen, wo man das essen kann und sowas alles. Also das lebt man dann weiter, ne?
Ja, also ich kann das von mir tatsächlich weniger behaupten, weil ich mich nie so 100%, also eine sehr lange Zeit, nicht mit der marokkanischen Community identifizieren konnte. Wenn ich das aber jetzt zum Beispiel mit meinen Geschwistern oder so vergleiche, die meisten Freunde haben marokkanische Wurzeln, die meisten Freunde haben arabische Wurzeln und das ist einfach viel einfacher in der Kommunikation. Man teilt dieselbe Religion, man hat vielleicht denselben Hintergrund, man weiß, wie die Erziehung so läuft, kann sich gemeinsam aufregen, gemeinsam irgendwie vielleicht auch mal essen gehen, ohne sich Sorgen zu machen, ist das jetzt halal oder nicht halal, kann man da essen gehen, kann man da nicht essen gehen, und das macht es einfacher. Hier auch irgendwie zurechtzufinden.
Wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Weil du es selber erzählt hast. Wer dich sieht, sieht sofort, dass du Muslima bist.
Ja.
Ne? Du trägst ein Kopftuch und du bist sehr aufgeschlossen. Das ist mir sehr positiv bei dir aufgefallen. Es wird ja momentan so ganz viel geredet, immer über das Thema Migration, Integration. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe auch vor diesem Podcast darüber nachgedacht, wie soll ich dich vorstellen? Soll ich sagen, Menel ist heute zu Gast, Menel ist Muslima. Und dann habe ich mich auch gefragt, welche Rolle spielt das jetzt erstmal? Es geht doch einfach jetzt erstmal nur um Menel als Mensch. So, eigentlich wollen wir ja weg von diesem Klassifizieren, ne? So, ich habe Migrationswurzeln oder so irgendwie. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so en vogue, dieses Thema. Aber auf der anderen Seite, sag ich mir doch mal, irgendwo ist es doch auch etwas, das uns alle ausmacht. Weil ich habe mal so über mich selbst nachgedacht und da habe ich dann festgestellt, im Grunde genommen habe ich auch Migrationswurzeln, weil mein Vater wurde geboren in oben in Memel im Litauen-Gebiet. Das gehört ja heute längst nicht mehr zu Deutschland. Also habe ich eigentlich auch migrantische Wurzeln. Und wenn wir es mal ganz ehrlich nehmen, haben wir die ja alle. Natürlich. Weil letztendlich stammen wir ja alle von Afrikanern ab, die irgendwann mal hier nach Europa gekommen sind vor Zehntausenden von Jahren. Also eigentlich ist Migration ein Thema, das die ganze Welt umspannt. Welche Rolle spielt das in deinem Leben? Wie fühlst du dich wahrgenommen so im Lebensalltag? Siehst du dich als Deutsche, als Marokkanerin, als Mensch, als Weltbürgerin?
Oh, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mich sehr lange Zeit, ehrlich gesagt, so von dem, also was sehe ich mich, super stark distanziert habe, weil mir das super schwer fiel, mich als Marokkanerin zu identifizieren, als Deutsche zu identifizieren, weil egal für was ich mich entschieden habe, es war für die andere Seite nie richtig. Und das hat total einsam gemacht und auch innerhalb der marokkanischen Community für sehr viel Kontroverse gesorgt, aber auch in der deutschen Community. Wenn man das zum Beispiel in der Schule gesagt hat, ich bin Marokkanerin, nein, du bist Deutsch, du hast einen deutschen Pass, ist das super schwierig, sich da zurechtzufinden. Und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, warum muss ich mich denn für eins entscheiden? Warum kann ich das nicht miteinander verbinden? Und ich würde heute einfach stolz sagen, ich bin Marokkanerin, aber ich bin auch Deutsche. Und genauso wie ich Deutsche bin, bin ich auch Marokkanerin. Und damit bin ich total d'accord, weil das sind Teil, beide Seiten sind Teil meiner Identität.
Wie wirst du in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Sprechen Menschen dich darauf an? So, weil ich frage dich deswegen, ich kenne noch eine junge Frau, die auch marokkanische Wurzeln hat und die dann mal jetzt die hier geboren wurde auch und die dann erzählt, sie wird heute sogar noch gefragt, sprichst du Deutsch?
Oh Gott,
ne?
Ja.
Ja, ne? Und wo sie dann sagte, das ist die furchtbarste Frage, die man ihr überhaupt stellen kann. Erlebst du sowas auch?
Ja, total. Also wenn es nicht die Frage ist, sprechen Sie Deutsch, warum tragen Sie ein Kopftuch? Werden Sie unterdrückt? Wenn du, oder auch in der Schulzeit, meine, trägst du das Kopftuch, weil du gezwungen wirst? Wir sind jetzt unter uns, du kannst es mir erzählen. Und das sind dann so Dinge, die man vehement verneint, wirklich drauf beharrt. Und ich bin mittlerweile einfach nur genervt. Ich bin nicht mal verletzt. Beharren die Leute darauf, dass man unterdrückt wird, dass man nicht Deutsch sprechen kann, dass wie lange ist man denn schon in Deutschland? Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, da hört die Toleranz auf. Also da hört meine Toleranz und meine Akzeptanz einfach auf, weil ich mir denke, da ist jemand zu faul, sich selber zu informieren. Und da habe ich keine Lust drauf. Und das sind so Alltagsmomente, wo ich mir denke, die sind stark vermeidbar. Das hat nichts mit, da versteht jemand etwas nicht, sondern da möchte sich jemand mit einem bestimmten Thema nicht konkret befassen. Und das ist traurig.
Da fällt mir zu ein, eine junge Frau, die auch aus Marokko stammt, hat nie ein Kopftuch getragen. Und sie sagte, als sie dann hier nach Deutschland kam, hat sie angefangen, ein Kopftuch zu tragen. Sie trägt es jetzt auch. Und sie sagte, sie trägt es nicht, weil sie dazu gezwungen wird, sondern sie trägt es aus freien Stücken. Das ist ja vielleicht etwas, was man auch mal so erklären könnte, also nicht muss, man muss ja gar nichts, aber erklären könnte, dass Kopftuch zu tragen als Muslima jetzt nicht unbedingt bedeutet, meine Familie verlangt das von mir, sondern ich tue es, weil ich es will, oder?
Total. Also natürlich gibt es die ein, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. So, auf der einen Seite gibt es natürlich Menschen, die gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, wo es für sie persönlich ein Zeichen der Unterdrückung ist. Aber in meinem Fall und im Fall von vielen anderen Muslimas ist das kein Zeichen der Unterdrückung, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Zeichen ihrer Religion, ihrer Identität. Auch mich persönlich ermutigt das Kopftuch. Es ist einfach ein Teil von mir. Ich kann mir mein Leben ohne Kopftuch gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe es aus freien Stücken getragen, weil es mich irgendwie in dem Moment zu Gott näher gebracht hat. Und dadurch, dass ich ein sehr religiöser Mensch bin in dem Punkt, passt es zu mir. Ich liebe es. Und es ist super verletzend und super störend, wenn Leute davon ausgehen, dass es mich einschränkt in meiner Autonomie, was dem absolut nicht so ist. Und einfach mal fragen und offen sein, das wünsche ich mir, dass die Leute dann wirklich auf mich zukommen, wenn sie wirklich eine Frage haben, anstatt eine Aussage tätigen, die im Endeffekt vielleicht sehr wahrscheinlich sogar falsch ist.
Bist du wegen des Kopftuchtragens schon mal diskriminiert worden?
Ja, also ganz klar ja. Also sei es irgendwie eine der jüngeren Ereignisse war, als ich mit einer Freundin im Bus, in der U-Bahn unterwegs war. Genau, das war eigentlich einfach ein schönes Treffen, wollten Kaffee trinken gehen. Und da wurden zwei Jugendliche von, ja, ich sag mal so optisch gesehen, jemandem, den es anscheinend nicht gut ging. Ich weiß nicht, ob er alkoholisiert war oder auf Drogen war. Und hat die Jugendlichen irgendwie angegangen. Er meinte so, was sprecht ihr mit mir, was soll das? Und irgendwann mal hat er angefangen, auf ihren Migrationshintergrund einzugehen, weil die Menschen sahen jetzt nicht klassisch deutsch aus. Und genau, irgendwann mal hat mir das nicht mehr gepasst und meinte so, er soll die Jugendlichen in Ruhe lassen oder die beiden Kinder in Ruhe lassen. Wo es dann nur hieß, dass ich in mein Land zurück soll, ich Kopftuchschlampe und...
Ist echt?
Ja, klar.
Gott.
Ja, und irgendwann mal ist er auch aufgestanden, also ich wurde dann auch laut und habe dann auch wirklich gesagt, dass das mal gar nicht geht. Also ich habe dann wirklich auch nicht, ich wurde auch nicht beleidigend oder sonst was, hat einfach gesagt, dass Diskriminierung oder Rassismus hier eigentlich gerade sehr unangebracht ist. Hat er irgendwie weiter nochmal drauf eingegangen, nochmal ein paar andere Dinge gesagt, also hat sich eigentlich nur wiederholt. Und dann ist er irgendwann mal rausgegangen. Also ich meine, in dem Moment war das eine harmlose Situation, weil das größte Übel, was hätte passieren können, ist, dass er mich mit seinen Pfandflaschen bewirft. In anderen Fällen kann das aber nochmal übel ausgehen. Also das ist ja kein Witz, wenn man in den Nachrichten sieht, jemand wurde angegangen.
Das heißt, er hat dich auf dein Erscheinungsbild reduziert.
Ja, auf mein Erscheinungsbild. Zu dem Zeitpunkt war ich dann anscheinend Türkin. Ja, und das ist jetzt nicht nur einmal passiert, das passiert öfters.
Dir persönlich auch?
Mir persönlich auch. Also zum Glück war das, also in dem Ausmaß ist es eher ein Einzelfall, dass das so passiert. Das ist dann eher so, das sind dann Nuancen, also dass dann jemand sagt, das Kopftuch brauchen Sie nicht tragen oder sprechen Sie Deutsch. Das sind, ich sag mal so, ich staffel das dann so ab, dass das das kleinere Übel ist und das, was da passiert ist, ist das größere Übel mit einem wirklichen Risiko.
Was würdest du dir wünschen, dass die Menschen da gar nicht drauf eingehen, dass das gar kein Thema ist, dass du jetzt zum Beispiel ein Kopftuch trägst, dass du offensichtlich Muslima bist oder dass sie dieses Beleidigende einstellen, was ja dieser Mann offensichtlich dir gegenüber getan hat. Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das Beleidigende eingestellt wird. Nicht, dass man über mein Kopftuch hinweg sieht, weil es ist ein Teil von mir. Ich möchte, dass das Kopftuch gesehen wird. Aber nicht in dem Maße oder in der Form, in der es derzeit von vielen betrachtet wird.
Jetzt muss ich dazu sagen, also ich trage ja jetzt heute hier kurze Hosen und bin barfuß in Sandalen. Kein Mensch würde mich jetzt darauf ansprechen.
Ja.
So, ich fände es auch komisch, wenn mir jetzt jemand sagen würde, wie, du trägst eine kurze Hose? Dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Genauso gut könntest du ja hergehen, wenn zu dir jemand sagt, oh, du trägst ein Kopftuch, könntest du ja auch sagen, ja, warum nicht?
Also ich denke mir so, die Leute sollen es... Also ich möchte nicht, dass irgendwie das Kopftuch als egal angesehen wird, weil es gibt nur mal zwei Seiten. Es gibt die Leute, die wirklich unterdrückt werden und es gibt die Leute, die es freiwillig tragen. Und das muss man, finde ich, differenzieren. Und da kann man nicht sagen, das Kopftuch ist einfach da. Weil irgendwo bei einigen Leuten ist es nun mal ein Zeichen der Unterdrückung. Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Aber in meinem Fall, wenn jemand sagt, ich trage es aus freien Stücken, ich trage es freiwillig, dann hat man es nicht mehr zu hinterfragen. Punkt.
Ich meine, wie gesagt, so eine kleine Differenzierung bemerke ich auch so in meinem eigenen Leben. Mhm. Also ich merke zum Beispiel so mit den Menschen, die jetzt einen arabischen Migrationshintergrund haben oder arabische Wurzeln haben, um es besser mal so zu sagen, dass die A, anders erzogen wurden und B, auch ein vollkommen anderes Benehmen haben. Also man sagt ja sehr vielen Menschen, die jetzt arabischen Migrationshintergrund haben, gerade jungen Menschen immer nach, irgendwie, weiß ich nicht, dass sie vor nichts Respekt haben oder so, kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Also die Jungs, die ich beispielsweise kenne, da beobachte ich sehr viel Respekt, sehr viel Anstand und Sitte, so auch in der Art, wie sie sprechen. Also ich ziehe da wirklich teilweise meinen Hut davor, zu sehen, wie die erzogen wurden. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ja. Ja, genau. Mir ist zum Beispiel mal passiert, ich bin mal mit dem Bus gefahren und in dem Bus stand ein junger Schwarzer. Mhm. Und ich habe den die ganze Zeit angeguckt, weil der einfach auf mich eine wahnsinnige Wirkung hatte. Ne? Also er hatte so tolle Klamotten auch an, er sah auch total toll aus, muss man so sagen. Und ich musste die ganze Zeit immer dahin gucken mit dem Gedanken, boah, was ist das für ein toller Mensch? So habe ich gedacht. Und er guckte dann irgendwann auch mal und dann war es mir ein bisschen unangenehm, weil ich dachte jetzt, was mag er wohl jetzt denken? Ne? Vielleicht denkt er jetzt, ich gucke ihn an, weil er ein Schwarzer ist oder so. Und als ich dann aus dem Bus rausging, habe ich so einen kurzen Moment überlegt, ob ich ihn ganz kurz ansprechen soll und ihm einfach nur sagen sollte, ey, du siehst toll aus. Aber ich habe mich nicht getraut, ihm das zu sagen. Und ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie etwas verpasst in diesem Moment. Und vielleicht war das ja auch, vielleicht hat er ja auch gedacht, ich diskriminiere ihn, weil ich ihn die ganze Zeit anstarre.
Du wärst ein Positivbeispiel gewesen, weil man kann davon ausgehen, dass sowohl Menschen mit Kopftuch als auch Menschen, also schwarze Menschen, Menschen wirklich, wo der Migrationshintergrund ersichtlich wird, einfach Diskriminierung erfahren, Rassismus. Und es ist halt wichtig, zu diesen Negativbeispielen wirklich Positivbeispiele zu schaffen. Und da gehört halt sowas dazu, einfach zu sagen, hey, ich finde deinen Look cool, du siehst cool aus, ne? Oder woher hast du die Brille? Einfach damit man zeigt, du siehst mehr als nur die Farbe der Haut oder du siehst mehr als nur das Kopftuch. Und mir persönlich hätte das zum Beispiel in meiner Jugend, also klar, ist jetzt nicht lange her, 21, aber mir hat das so sehr geholfen, wären da wirklich Leute auf einen zugegangen und hätten einen was Positives mitgeteilt. So, keine Ahnung, ich mag deine Hose, ich mag deine Bluse oder ich finde dich toll. Und das sind so positive Beispiele, die nicht nur in der Lebensphase von mir gefehlt haben, sondern in der Lebensphase von vielen Menschen.
Wobei, weil wir gerade, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich aber auch schlimm, wenn man von schwarzen Menschen spricht und von weißen Menschen. Ne? So, ich habe da echt so Probleme mit. Ne? Ich meine, du kannst es nicht anders ausdrücken. Also zum Beispiel, ich würde dich jetzt nicht als Schwarze bezeichnen, weil du eine etwas dunklere Hautfarbe hast aufgrund deiner Wurzeln. Aber du würdest dich doch auch nicht als Schwarze bezeichnen.
Nö, ich würde mich als braun bezeichnen.
Das darfst du aber nicht sagen, ne, glaube ich.
Oh, ich
meine, also, du selber schon, aber wenn ich das jetzt sagen würde, oder würde ich aber, glaube ich, öffentlich Ärger kriegen.
Boah, ich weiß nicht. Ich meine, irgendwo ist es ja eine Tatsache. Also ich finde es sowieso schwierig, also ich habe dasselbe Problem wie du tatsächlich, dass ich bis jetzt immer noch nicht die Lösung gefunden habe. Und ich glaube, es wird diese Lösung auch nie geben. Weil ich würde dich auch nicht als weiß bezeichnen, weil was ist weiß für eine Hautfarbe?
Ja. Wie die Wand ist weiß.
Ja, und das finde ich schwierig. Also das ist so, was ist der korrekte Farbbegriff? Aber da sind wir auch wieder da hinter dem, bei dem Hinterfragen von allen.
Ja, wobei auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass man durchaus stolz darauf sein kann. Also weiß ich nicht, also wenn ich jetzt irgendwie große braune Augen hätte und kurze schwarze Löckchen, dann glaube ich, wäre ich dann auch irgendwie ein Hingucker oder so. Ne? Ich meine, man kann ja auch stolz auf seine Herkunft sein. Ich meine, da sind wir hier in Deutschland sowieso. Ich meine, ich glaube, wir sind nicht stolz darauf irgendwie. Ne? Das dürfen wir ja auch wohl nicht aufgrund unserer Geschichte. Aber in anderen Ländern ist das ganz anders. Die Franzosen sind stolz darauf, Franzosen zu sein. Die Italiener sowieso. Ne? Und ich merke ja auch im arabischen Raum, da ist ja auch dieser Stolz da, ne? Für das, was man ist und die Religion und wie man erzogen wurde und so weiter. Und das kann man doch durchaus auch mal erwähnen, dass man dann sagt, Mensch, ich bin stolz auf meine Hautfarbe, auf meine Augen, auf meine Haarfarbe. Das sind doch auch schöne Attribute.
Total. Ich finde, das ist auch so ein Zeichen von Selbstakzeptanz, zu sagen, ich mag das an mir, ich bin stolz darauf oder ich akzeptiere es. Ich finde sowieso immer dieses sich selber lieben immer super schwierig, aber einfach zu sagen, es ist ein Teil von mir, es darf da sein.
Wir springen jetzt hier hin und her. Du sagst, du findest dieses sich selber lieben schwierig. Das geht mir genauso. Ein Freund hat mir mal gesagt, erst wenn du dich selber lieben kannst, kannst du auch andere Menschen lieben. Und in mir hat sich alles widerstrebt dagegen, weil ich gesagt habe, mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Ich kann mich doch nicht morgens vor den Spiegel stellen und sagen, ach, der, den du da siehst, der ist aber toll, der ist aber schön, den liebe ich über alles. Ich finde das schwierig, sich selbst zu lieben. Ich sage immer, ich kann mich selber akzeptieren, so wie ich bin, aber ich kann mich selber in dem Sinne nicht lieben.
Was heißt denn auch selber lieben? Ich finde das total, also weiß ich nicht. Da bin ich wirklich, also da bin ich überfragt. So, ich finde auch, ich finde es auch, ich finde die Aussage auch schwierig zu sagen, du kannst andere nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Finde ich Quatsch. Also auch in Phasen, wo es mir persönlich nicht gut ging oder ich dann halt wirklich vielleicht eine Form des Selbsthasses gespürt habe, konnte ich immer noch Liebe verspüren anderen gegenüber.
Ja.
So, und ja, also anders kann ich es nicht formulieren. Also ich muss mich nicht selber lieben, um andere zu lieben oder wertzuschätzen. Ich meine, es macht es einfacher im Leben.
Ich sehe das genauso wie du. Diskriminierung nochmal zurück. Mhm. Bleiben wir nochmal bei dieser Situation mit diesem Mann, der dich diskriminiert hat. Jetzt ist ja die spannende Frage, also das steht natürlich außer Frage, alleine dieses Wort, was er gebraucht hat, das ist ja schon beleidigend. Also es ist ja schon, aber die Frage stellt sich ja jetzt, was kann man dagegen tun? Also man kann ihm jetzt seine Grenzen zeigen und sagen so, Kollege, bis hierhin und nicht weiter. Aber das ändert ja nichts an seinem Bewusstsein. Ich habe immer so das Gefühl, man muss dann auch im Kopf sich öffnen und dann kommt es auch gar nicht erst so zur Diskriminierung.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder am Punkt, hinter den Wurzeln blicken. Woran liegt es? Bei ihm wäre jetzt das Offensichtlichste gewesen, diesen Menschen ging es nicht gut. Also der wird wahrscheinlich seine Probleme gehabt haben, was es nicht rechtfertigt und auch nicht besser macht oder auch weniger verletzend macht. Aber den Menschen alleine werde ich nicht ändern können. Das wird das System auch nur schwer ändern können. Es muss sich was bei ihm selber tun. Und das ist bei jedem hier so. Also es fängt an beim, ich informiere mich, beziehungsweise es fängt eigentlich da erst mit an, dass man erkennt, okay, das ist vielleicht rassistisch. Das ist vielleicht diskriminierend. Das ist nicht tolerant. Das zu erkennen, dann sich zu informieren, weiter zu informieren, mit Menschen in Kontakt treten und dann hoffen, beziehungsweise hoffen eher weniger. Aber das leitet so ein bisschen heraus, okay, vielleicht seine Handlungen umzudrehen. Das ist eigentlich Selbstentwicklung. Und es macht es einfacher, wenn es natürlich Unterstützung gibt. Aber auf die muss man zurückgreifen.
Jetzt ist ja Diskriminierung ein Gebiet, das sehr, sehr viele Gruppen in der Bevölkerung betrifft. Ne? Eine große LGBTQ-Szene kann da ein Lied von singen.
Ja.
Auch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind oder die andere Wurzeln haben. Frauen werden sehr oft diskriminiert, bei uns hier auch. Und vielleicht gilt das auch für Menschen mit Behinderung und so weiter. Also es ist ja ein riesengroßes Gebiet. Wo fängt, ich meine, ja, ich gehen gerade so tausend Sachen durch den Kopf. Bleiben wir noch mal beim Islam als Religion. Okay. Wenn ich da recht informiert bin, ist es ja nicht gestattet im Islam, Missgunst einem anderen Menschen gegenüber zu empfinden oder jemandem etwas Schlechtes zu gönnen. Das finde ich ja erstmal super tolle Attribute, dass man diese Dinge erst gar nicht in sich drin hat. Diskriminierung ist ja was total Negatives. Wenn ich diskriminiere, dann positioniere ich mich gegen diese Menschen, die ich diskriminiere. Ich gönne denen jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber es sind ja schlechte Gedanken, die ich habe. Jetzt sind wir aber alle ja auch irgendwo Menschen und haben aber trotzdem auch alle so Gefühle wie Eifersucht, vielleicht auch so ein bisschen Missgunst. Hat der Islam ja, glaube ich, auch eine klare Regelung, was Missgunst anbelangt und so. Ist das nicht aber vielleicht auch so ein bisschen das, was uns Menschen ausmacht, dass wir vielleicht selektieren und sagen so, nee, die oder der ist mir nicht geheuer, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ist das nicht auch menschlich?
Klar, man kann seine Gedanken nicht so einfach, ja, also seine Gedanken kann man ja nicht so einfach vermeiden, seine Gefühle auch nicht. Ich finde, was wichtig ist, ist die Handlung. Wenn du diskriminierend, rassistisch handelst, diese Aussagen tätigst, verletzt du andere Menschen. Du machst nichts dagegen. Du machst nichts dagegen, anderen etwas Schlechtes zu tun. Und das ist auch in unserer Religion so. Natürlich, du hast diese Gedanken, das macht dich ja zu Menschen. Du hast diese Gefühle, auch wenn sie super negativ sind. Die machen dich ja nicht irgendwie happy oder die machen dich nicht glücklich. Und da ist es halt super wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dagegen zu agieren, etwas dagegen zu tun und nicht nach diesen Gefühlen, nach diesen Gedanken zu handeln. Also das ist eigentlich das Ausschlaggebende.
Also ich bemerke zum Beispiel so bei mir, wenn ich so diese Momente von Missgunst oder von Eifersucht habe, dann stelle ich mir zunächst einmal die Frage, warum hast du jetzt diese Gedanken? So, und dann stelle ich fest, dass diese Gedanken ja im Grunde genommen völlig absurd sind. So, aber ich kann sie auch nicht so beiseite schieben. Und das Gleiche ist für mich so, weil wir gerade über Diskriminierung gesprochen haben. Klar, also ich, wie gesagt, ich bin mit Menschen aus allen möglichen Ländern der Welt aufgewachsen, schon in der Schule. Und ich würde von mir einfach mal wirklich behaupten, ohne zu lügen, dass ich also wirklich, wir sind alle Menschen dieser Welt willkommen. Also ich habe da überhaupt keine Vorbehalte, absolut nicht. Ich finde es eine Bereicherung für unser Leben und für unsere Kultur, dass hier so viele unterschiedliche Nationen, sage ich jetzt mal, zusammenleben, weil ich finde es total toll, abends beim Türken irgendwo was zu essen oder so. Das gehört für mich zum Leben einfach dazu. Aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt einer von denen, die diskriminieren, die Vorbehalte haben. Und ich würde mich zu Hause hinsetzen und mir sagen, okay, Achim, das darfst du nicht tun. Du musst dir das abgewöhnen. Das wäre für mich nur die halbe Miete. Die ganze Miete wäre für mich, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es für mich völlig normal ist. So, dass ich diese Gedanken erst gar nicht habe. So, und da, glaube ich, haben wir in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns, dass wir einfach mal dahin kommen und sagen, hey, ob jemand jetzt, weiß ich nicht, ob jetzt ein Mann mit einem Mann lebt, eine Frau mit einer Frau oder ob man schwarz, grün, gelb, was, ist völlig egal, es ist alles normal.
Es ist, ja, Frosch im Hals. Aber ja, im Endeffekt schon. Ich meine, es wär schön, wenn es so funktionieren würde. Es war wirklich, das wünsche ich mir vom tiefsten Herzen, dass das so unsere Realität ist. Das ist sie nun mal aber nicht. Und das macht es halt so schwierig, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal mit jemandem sprechen konnte, der zum Beispiel rassistisches Gedankengut hatte. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, damit wir vielleicht auch gemeinsam zueinander finden, dass dieser offene Diskurs einfach öfter stattfindet. Und ich glaube, das kann schon viel machen, einfach zu realisieren, warum, also klar, du hast jetzt gerade gesagt, ich kann mich nicht abends da hinsetzen und sagen, okay, das darf ich jetzt so nicht machen, weil das könnte andere Menschen verletzen oder das ist jetzt diskriminierend. Es ist aber viel wichtiger zu gucken, okay, warum habe ich überhaupt diese Gedanken? Wo sind die überhaupt entstanden? Meistens ist es ja, weil man Vorurteile hat, weil man den Menschen nicht kennt, man kennt die Kultur nicht, es ist fremd und Fremdes kann oft Gefahr ausstrahlen. Und da nochmal dieses Fremde nicht mehr fremd sein zu lassen. Und das findet ja nur im persönlichen Kontakt miteinander statt. Aber hatte ich noch nie mit jemandem, der offen irgendwie diskriminierend war oder offen rassistisch war. Meistens geht man getrennte Wege, weil für mich ist das abschreckend und der Mensch, für den Menschen bin ich abschreckend. Wie soll man zueinander finden? Und wie soll man irgendwie der Diskriminierung oder dem Rassismus aus dem Weg gehen?
Jetzt bist du 21 und ich habe ja eigentlich dieser jungen Generation und auch Menschen, die noch jünger sind als du, immer irgendwie attestiert, dass ich gesagt habe, Mensch, die sind weltoffen, die sind tolerant und habe dann von einer Bekannten, die Lehrerin ist und genau diese Klassen unterrichtet, wo so 17, 18, 19-Jährige drin sind, die hat mir gesagt, oh mein Gott, weit davon entfernt. Ne? Ich erlebe da so im alltäglichen Miteinander mit den Schülerinnen und Schülern sehr viel Vorurteile, sehr viel Diskriminierung anderen gegenüber, sehr viel Antisemitismus, sehr viel Homophobie und diese ganzen Sachen, auch sehr viel Frauenfeindlichkeit, die wohl gerade wieder richtig nach oben kommt. Wie erlebst du das so in deiner Altersgeneration, das Miteinander? Würdest du sagen, dass dich auch mehr verbindet so mit Menschen, die jetzt keine migrantischen Wurzeln haben?
Boah. Ich würde sagen, das ist total schwierig zu beantworten, weil ich mich in der Bubble aufhalte mit ähnlichen Ansichten, wo wir sagen, okay, wir sind pro LGBT, wir sind pro wirklich, dass Menschen zusammenkommen und gegen Diskriminierung, gegen Antifaschismus. Es geht in diese Richtung und ich habe aber durchaus erlebt, vor allem zur Abi-Zeit, wo halt super viele Menschen aufeinandertreffen in derselben Altersgruppe, Frauenfeindlichkeit an erster Stelle. Menschen gegenüber, die sich gegenüber rassistisch sind, sogar aus der aus meiner Community, die dann auf einmal sagen, ja, du deutsche Kartoffel oder so, und das wirklich abwertend gemeint haben, jetzt nicht irgendwie als Witz, wobei auch dieser Witz fragwürdig ist. Und da würde ich sagen, das ist total unterschiedlich. Also da gibt es nicht die eine Antwort oder ja, also da, es gibt sowohl die einen, die total tolerant sind und total weltoffen, und es gibt wiederum die anderen, die sich sehr fragwürdig verhalten.
Du hast gerade gesagt, du begreifst dich auf der einen Seite als Marokkanerin, auf der anderen Seite als Deutsche. Du bist auch gerne beides. Jo. Sicherlich bist du auch eine Weltbürgerin. Lebst hier in Deutschland. Wenn du mal in die Zukunft blickst, würdest du hier bleiben wollen? Oder könntest du dir vorstellen, auch woanders in einem anderen Land glücklich zu werden? Oder ist Deutschland für dich sowas wie Heimat oder eher Marokko so ein bisschen auch?
Oh, ich glaube, weder das eine noch das andere.
Also du hast dieses Heimatgefühl nicht in dir drin?
Nicht so wirklich. Also ich merke Verbindungen sowohl zu Deutschland als auch zu Marokko. Oder dass ich sage, oh ja, das ist hier total nostalgisch. Oder ja, daran erinnere ich mich, da bin ich gerne. Aber dass ich sage, ich bin jetzt hier beheimatet, ich bin jetzt in Marokko beheimatet oder in Deutschland. Nee, also ungern. Das gehört auch irgendwie, bin ich das auch nicht. Also ich binde mich nicht gerne in ein Land. Ich denke mir so, ich halte mir auch offen, irgendwann mal, keine Ahnung, nach Ostfriesland auszuwandern oder so. Wer weiß. Vielleicht bleibe ich auch hier.
Hast du schon mal über den Gedanken Heimat nachgedacht? Was Heimat ist so? Was Heimat einem bietet? Oder kannst du das für dich definieren?
Ja, ich glaube, ich bin da beheimatet, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Rückzugsort habe, wo ich Menschen habe, mit denen ich mich verstehe, wo ich auch das Gefühl habe, ich komme an. Und das verbinde ich ungern mit einem Land, weil ich finde, das gibt dem zu wenig Raum.
Ich finde das so wahnsinnig interessant, weil ich das genauso sehe wie du. Wenn mich jemand fragen würde, was ist Heimat für dich oder wo ist für dich Heimat? Ich sage dann immer, Heimat ist für mich da, wo die Menschen sind, die mir wichtig sind. Das ist für mich Heimat und das kann in jedem Land der Welt sein. Und andere können das genau benennen, die sagen, ja hier das Ruhrgebiet, das ist meine Heimat oder so. Ich lebe hier, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, auch woanders zu leben. Also das ist
Ich gehe da total mit dir mit. Ich denke mir so, ja klar, zum Beispiel der Pott ist irgendwo auch ein Teil von mir. Das hat immer einen speziellen Platz in meinem Herzen. Es nimmt aber nicht alles ein.
Ja.
Es nimmt vielleicht einen kleinen Teil ein. Und ich denke mir so, ja, ich bin gerne hier, ich mag es. Aber ich komme auch ohne aus.
Welche Rolle spielen Menschen in deinem Leben?
Eine sehr wichtige, also zwiegespalten. Auf der einen Seite schon wichtig, weil Menschen oder ich bin auch einfach, auch wenn ich es eine sehr lange Zeit vermieden habe und mich gerne als Einzelgänger gesehen habe, irgendwo braucht man diesen sozialen Kontakt und den brauche ich auch. Deswegen ist mir das total wichtig, da auch nochmal Freundschaften zu pflegen, wirklich auch Sachen zu unternehmen, rauszugehen. Genauso schätze ich aber auch sehr viel Zeit mit mir selber, alleine, mit Tieren und mag die Balance dazwischen so ein bisschen. Also ich komme gut mit mir selber aus, ich komme aber auch gut mit anderen aus.
Bist du eher lieber für dich alleine oder eher in Gesellschaft mit anderen?
Es kommt drauf an, mit wem.
Okay. Ja.
Also ich mag große Gruppen tatsächlich eher weniger, weil ich das total anstrengend finde, verschiedenen Gesprächen zuzuhören und ich das Gefühl habe, dass ich dann zum Beispiel Dreiergruppen, das ist das beste Beispiel. Ich bin super gerne zu zweit unterwegs. Wenn ich aber zu dritt unterwegs bin, finde ich schwierig, der dritten Person die Aufmerksamkeit zu schenken, der ich der zweiten geben könnte. Weil ich möchte nicht, dass sich irgendjemand außen vor findet. Würde man eventuell auch als People-Pleasing bezeichnen. Für mich ist das aber einfach eine Form der Höflichkeit. Und ich kann das nicht erbringen, mich stresst es und ich denke mir so, diesen Stress kann ich vermeiden und deswegen treffe ich mich lieber zu zweit oder mache auch mal was mit mir selber, so ein kleines Date mit sich selber ist auch ganz schön.
Wir haben uns zu zweit getroffen für diesen Podcast und ich erinnere mich, als wir angefangen haben, da war noch so völlig offen, worüber werden wir reden und wir haben gesagt, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, wir quasseln einfach mal drauf los. Jetzt haben wir, ich habe das nicht genau gestoppt, aber wir haben eine gute Dreiviertelstunde, haben wir jetzt geredet und ich fand es total toll und ich könnte mit dir jetzt noch mindestens genauso lange noch mal weiterreden, aber vielleicht. Muss ja nicht das erste und letzte Mal gewesen sein. Vielleicht nochmal ein Podcast mit dir, Mennel. Fände ich total schön.
Ich auch.
Ich bedanke mich, dass du heute hier warst, Mennel Arab. Und ja, ich sag einfach mal auf bald.
Ja, bis bald, Achim.
Genau. Und an dieser Stelle kann ich sagen, die nächsten Podcast-Folgen sind schon in Arbeit. Habt da auch wieder ganz interessante Menschen zu ganz interessanten Themen und freue mich auf die nächste Ausgabe. Das war diese Folge von Einfach Achim. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.